Vygotsky studierte an der Universität Moskau und eignete sich in seinem kurzen Leben auf den Gebieten der Soziologie, Psychologie, Philosophie, Linguistik, Kunst- und Literaturwissenschaft ein geradezu enzyklopädisches Wissen an. Mit 28 Jahren wandte er sich am Psychologischen Institut der Moskauer Universität, dem damals einzigen in der UdSSR, jenen systematischen psychologischen Arbeiten zu, die ihn, wenn auch erst später, berühmt gemacht und der sowjetrussischen Psychologie eine neue Richtung gewiesen haben. Im Zeitraum weniger Jahre formulierte er seine Theorie über die Entwicklung der spezifisch menschlichen intellektuellen und psychischen Funktionen beim Säugling, Kleinkind und Jugendlichen. Er führte zahlreiche Experimente auf den Gebieten der Entwicklungspsychologie, der Unterrichtspsychologie und der Psychopathologie durch und veröffentlichte seine Ergebnisse zum Beispiel über die Begriffsbildung des Schulkindes, das Verhältnis von Denken und Sprache, das Auftreten geistiger Störungen und so weiter in Monographien und Zeitschriftenaufsätzen. Als Vygotsky 38-jährig einer Tuberkulose erlag, fanden sich in seinem Nachlass etwa 80 unveröffentlichte Manuskripte. Und nun zu seinem psychologischen Ansatz zu Zeichen und Semiotik. Er sieht es als zentrales Problem der Psychologie an, eine befriedigende Erklärung für die besondere Fähigkeit der Menschen zu finden, durch gezielte Veränderungen der Umgebung und die Kreation von Artefakten sich und das eigene Verhalten zu steuern und zu kontrollieren. Dabei ist die Vermittlung für ihn das grundlegende Merkmal psychischer Prozesse. Die Idee, dass wir erst durch andere wir selbst werden, liegt dem genetischen Grundgesetz der kulturellen Entwicklung zugrunde. Jede Funktion tritt auf der kulturellen Entwicklung zweimal, nämlich auf zwei Ebenen in Erscheinung. Zunächst auf der gesellschaftlichen, dann auf der psychischen Ebene. Also zunächst zwischenmenschlich als interpsychische, dann innerhalb des Kindes als intrapsychische Kategorie. Doch es versteht sich von selbst, dass der Übergang von außen nach innen den Prozess selbst, also dessen Struktur und Funktion, verändert. Hinter allen höheren Funktionen und ihren Beziehungen verbergen sich, genetisch gesehen, gesellschaftliche Beziehungen, das heißt reale Beziehungen zwischen Menschen. Dieses Grundgesetz der kulturellen Entwicklung bringt Vygotsky nun mit der Idee zusammen, dass alle höheren psychischen Prozesse im Grunde eine Form der Selbstkontrolle psychischer Prozesse beinhalten. Höhere psychische Funktionen sind so zu verstehen, dass sie die Kontrolle innerer psychischer Vorgänge durch einen äußeren Reiz erlauben. Dieser äußere Reiz als Mittler zwischen Reiz und Reaktion ist typischerweise ein Zeichen. Alle höheren psychischen Funktionen sind damit nach Vygotskys Ansicht semiotisch vermittelt, eine Ansicht, die von Pierce ohne weiteres hätte geteilt werden können. Die triadische Struktur zwischen dem Reiz, einem vermittelnden Hilfsreiz und einer Reaktion ist grundlegend für seine Theorie der Verbindung zwischen elementaren und höheren psychischen Prozessen oder Verhaltensformen. Für ihn sind die elementaren Verhaltensformen gekennzeichnet durch die klassischen Beziehungen zwischen Reiz und Reaktion, während die höheren psychischen Prozesse oder Funktionen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie einen Hilfsreiz zwischen Reiz und Reaktion einfügen. Was Vygotsky und Pierce darüber hinaus verbindet, ist der Versuch, das psychische Innenleben, der Versuchen der Mystifizierung als privat und unzugänglich zu schützen. Vygotsky versucht dies, indem er zeigt, dass Selbstkontrolle nicht das Ergebnis einer geheimnisvollen Anstrengung des Willens ist, sondern das Ergebnis des Einflusses nach außen gestellter Zeichen auf die inneren Prozesse. Ja genau, jetzt kommen wir zu Pierce. Der nordamerikanische Philosoph, Logiker und Physiker Charles Sanders Peirce gehört zu den Begründern des Pragmatismus und zu den Wegbereitern der algebraischen Logik. Zentral für seine Philosophie ist die Auslegung von Begriffen als Handlungsregeln. Nach der pragmatischen Maxime sind Begriffe von ihrer Zweckmäßigkeit in Bezug auf unsere praktischen Ziele zu beurteilen. In seiner Auffassung von dem Sinn von Sätzen entwirft Pierce eine Form der Verifikationstheorie, nach welcher der Sinn eines Satzes dadurch bestimmt ist, dass seine Wahrheit oder Falschheit einen Unterschied in Bezug auf unsere Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten machen würde. Ein Satz, der sich nicht durch das Zeugnis der Erfahrung bestätigen oder entkräften lässt, hat keinen Sinn. Zeichen haben für Pierce die Funktion, alle möglichen Weisen, wie wir die Welt um uns erkennen und repräsentieren, umfassend und genau zu charakterisieren. Um diese Funktion erfüllen zu können, benötigt er eine möglichst differenzierte Klassifizierung von Zeichenarten. Pierce hat diese Klassifizierung in verschiedenen Phasen seines Denkens zwar im Detail oft stark verändert, aber die Grundstruktur ist gleich geblieben. Zeichen sind in eine triadische Struktur eingebunden, deren drei Relate in ihrem Bezug aufeinander auf folgende Weise bestimmt sind. Ein Zeichen oder Repräsentantem ist etwas, das für jemanden in einer gewissen Hinsicht oder Fähigkeit für etwas steht. Es richtet sich an jemanden, das heißt, es erzeugt im Bewusstsein jener Person ein äquivalentes oder vielleicht ein weiterentwickeltes Zeichen. Das Zeichen, welches es erzeugt, nenne ich den Interpretanten des ersten Zeichens. Das Zeichen steht für etwas, sein Objekt. Es steht für das Objekt nicht in jeder Hinsicht, sondern in Bezug auf eine Art von Idee. Zweitens, diese Relation muss gleichsam in zwei Richtungen gelesen werden. Zum einen als Determination und zum anderen als Repräsentation. Das Objekt determiniert, vermittelt durch das Zeichen den Interpretanten, und das Zeichen sowie der Interpretant repräsentieren das Objekt. Jede Interpretation eines Zeichens stellt eine bestimmte Perspektive auf einen Gegenstand dar. Gegenstände können durch unterschiedliche Zeichen repräsentiert werden und jedes Zeichen kann ganz unterschiedlich interpretiert werden. Erkenntnistheoretisch ist diese triadische Relation mit ihren drei Relata Objekt, Zeichen und Interpretant damit irreduzibel. Und zum Schluss ist der Begriff des Zeichens dadurch definiert, dass die triadische Zeichenrelation nie in sich abgeschlossen vorliegt, sondern notwendig in einen Zeichenprozess eingebunden ist. Zeichen ist nur, was einen Interpretanten hat, der selbst wiederum interpretiert wird und so weiter. Ein Zeichen ist irgendein Ding, das auf ein zweites Ding, sein Objekt, in Hinsicht auf eine Qualität in der Weise bezogen ist, dass es ein drittes Ding, seinen Interpretanten, in eine Relation zu demselben Objekt bringt, und zwar in der Weise, dass dieses dritte ein viertes Ding in derselben Form auf das Objekt bezieht, ad infinitum. Die Bedeutung eines Zeichens konstituiert sich in einer im Prinzip unendlichen Folge von Interpretanten. Ein paar Statements von Pierce zu Zeichen. Ein Zeichen ist mit der Wahrheit, mit dem ganzen Universum des Seins oder, wie manche sagen, mit dem Absoluten auf drei verschiedene Weisen verschränkt. Ein Zeichen ist kein wirkliches Ding, es ist so beschaffen, dass es in Replikas existiert. Es gehört zu der Natur eines Zeichens, eine individuelle Replika und in dieser Replika ein lebendiges Allgemeines zu sein. Das Sein eines Zeichens ist bloß ein Dargestelltsein. Zusätzlich dazu, dass es Objekte benennt, bezeichnet jedes hinlänglich vollständige Zeichen noch Eigenschaften von Qualitäten. Der österreichische Philosoph und Logiker Ludwig Wittgenstein studierte Ingenieurwissenschaften in Berlin und dann noch in Manchester. Hier wurde er mit Russells Schriften über die Grundlage der Mathematik bekannt, die ihn so sehr beeindruckten, dass er 1912 sein Ingenieurstudium aufgab und in Cambridge unter Russells Anleitung Mathematik und Logik zu studieren. Unter dem Einfluss von Frege begann Wittgenstein eine umfassende Theorie über die Grundlage der Logik und die Wirkungsarten der Sprache zu entwickeln. Dieses Projekt verfolgte er mit großem Eifer während seines Aufenthalts 1913 und 14 in Norwegen und während der Kriegsjahre. Ludwig Wittgenstein entwickelt hierzu in seinem Spätwerk Philosophische Untersuchungen eine Gebrauchstheorie der Bedeutung. Die Bedeutung eines Wortes oder Satzes ist sein Gebrauch in der Sprache. Um das zu erläutern, benutzt Wittgenstein für die Sprache das Bild oder die Metapher des Sprachspiels. Wie viele Arten der Sätze gibt es aber? Etwa Behauptung, Frage und Befehl? Es gibt unzählige solcher Arten, unzählige verschiedene Arten der Verwendung all dessen, was wir Zeichen, Worte oder Sätze nennen. Und diese Mannigfaltigkeit ist nichts Festes, ein für allemal Gegebenes, sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, wie wir sagen können, entstehen und andere veralten und werden vergessen. Das Wort Sprachspiel soll eben hier hervorheben, dass das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit oder einer Lebensform. Sprachspiele sind dem, was wir im gewöhnlichen Leben Spiele nennen, mehr oder weniger verwandt. Kinder lernen ihre Muttersprache mittels solcher Sprachspiele und hier haben sie vielfach den unterhaltenden Charakter des Spiels. Wir betrachten aber die Sprachspiele nicht als die Fragmente einer Sprache, eines Ganzen der Sprache, sondern als in sich geschlossene Systeme der Verständigung, als einfache, primitive Sprache. Um diese Betrachtungsart im Auge zu behalten, ist es oft nützlich, sich das Bild weiter auszumalen. Ein Beispiel für ein Sprachspiel. A fragt, wie viele Platten? B zählt sie und antwortet mit dem letzten Zahlwort. Noch ein Sprachspiel wäre, auf den Ruf, diese Platte, bringt B die Platte, auf die A zeigt. Auf den Ruf, Platte dorthin, trägt er eine Platte an die Stelle, auf die A weist. Wittgenstein meint auch, wenn wir in der Schule spezielle technische Zeichensprachen lernen, wie den Gebrauch von Diagrammen und Tabellen, darstellende Geometrie, chemische Gleichungen, Formeln und so weiter, lernen wir weitere Sprachspiele. Ein lustiger Versuch, ein neues Sprachspiel zu schaffen, ist folgender. Ich habe die einzelnen Buchstaben der ersten Strophe des folgenden Gedichts durch Laute ersetzt. Einem A ist ein bestimmtes Geräusch zugeordnet, einem B ein bestimmtes anderes und so weiter. Wenn wir genug Zeit investieren würden, um uns mit dieser Art von Sprachspiel vertraut zu machen und zu erlernen, es anzuwenden, könnten wir auf diese Weise den darauf folgenden Versuch problemlos verstehen. Aber nun zunächst mal zu der eigentlichen Gedichtstrophe. In einem Kleefeld stand Nina und weinte. Unter den 100.000 Pflanzen hatte sie keine mit den 4 Blättern, Zeichen des Glücks, gefunden. Neben ihr stehend erwachte Goldenberg, riss achtlos eine Pflanze aus der noch feuchten Erde, riss einer anderen ein Blatt vom Stängel und klebte mit seinem Speichel dieses Blatt zu den 3 anderen. Das war die erste Strophe eines Gedichts von Konrad Beyer. Nun folgt der Versuch, in dem die einzelnen Buchstaben durch Laute ersetzt wurden. Umberto Eco ist wohl der bekannteste zeitgenössische Semiotiker. Am 5. Januar 1932 in Alessandria geboren, hatte sich Eco zunächst mit der Philosophie des Mittelalters und Problemen der Ästhetik beschäftigt, bevor er sich mehr und mehr der semiotischen Forschung zuwandte. Vielen Lesern ist Eco vor allem durch seine drei Romane bekannt. Nach dem Welterfolg mit Der Name der Rose hatte er in das Foucault'sche Pendel und die Insel des vorigen Tages zwei weitere ausgereifte Romanerzählungen vorgelegt, die vielfach der literarischen Postmoderne zugeordnet werden. Der Name der Rose ist nicht nur ein historischer Roman, sondern auch eine literarische Inszenierung der semiotischen Theorie, die Eco vor allem in A Theory of Semiotics 1976 umfassend grundgelegt hat. Die Welt ist ein Buch, das uns zu lesen aufgegeben ist. Das ist die Botschaft von Umberto Eco in seinem Roman Der Name der Rose. Der Ich-Erzähler des Romans, der Mönch Adson von Melk, berichtet zu Beginn, wie er in jungen Jahren zusammen mit seinem Meister William von Baskerville den steilen Weg zur Abtei erklimmt. An einer baumbewachsenen Wegbiegung verharrt Meister William einen Augenblick, um sorgfältig eine Spur im Schnee und ein paar abgeknickte Ästchen zu betrachten. Als anschließend eine Gruppe aufgeregter Mönche erschienen, erklärte er ihrem Anführer, dass Brunelü, das Lieblingspferd des Abtes, entlaufen sei und beschreibt, wie es aussieht und wo es zu finden ist. Als die Mönche weitergerannt sind, entspinnt sich zwischen Schüler und Meister folgender Dialog. Nun sagt mir, wie habt ihr es angestellt, das alles zu wissen?
Mein lieber Adson, schon während unserer ganzen Reise lehre ich dich, die Zeichen zu lesen, mit denen die Welt zu uns spricht, wie ein großes Buch. Ich schäme mich fast, dir zu wiederholen, was du noch wissen müsstest. Am Kreuzweg zeichneten sich im frischen Schnee sehr klar die Hufspuren eines Pferdes ab, die auf den Seitenpfad zu unseren Linken wiesen. Schön geformt und in gleichen Abständen voneinander, lehrten sie uns, dass der Huf klein und rund war und der Galopp von großer Regelmäßigkeit, woraus sich auf die Natur des Pferdes schließen ließ und dass es nicht aufgeregt rannte wie ein scheuendes Tier. An der Stelle, wo die Pinien eine Art natürliches Dach bildeten, waren einige Zweige frisch abgeknickt, genau in 5 Fuß Höhe. An einem der Maulbeersträucher, dort, wo das Tier kehrt gemacht haben musste, um den rechten Seitenweg einzuschlagen, mit stolzem Schwung seines prächtigen Schweifes, befanden sich zwischen den Dornen noch ein paar tiefschwarze Strähnen.
Gewiss, aber der schmale Kopf, die feinen Ohren, die großen Augen.
Ich weiß nicht, ob der Rappe sie wirklich hat, aber ich bin überzeugt, dass die Mönche es glauben. Meister Isidor von Sevilla lehrt, die Schönheit eines Pferdes verlange, dass der Kopf schmal sei, die Augen groß, die Nüstern geöffnet, der Nacken aufgerichtet, Mähne und Schweif dicht.
Gut, gut, aber wieso Brunelü?
Möge der Heilige Geist dir etwas mehr Grips in den Kürbis geben, mein Sohn. Welchen Namen hättest du ihm denn sonst gegeben, wenn selbst der große Buridan, der nun bald Rektor in Paris werden wird, keinen natürlicheren wusste, als er von einem schönen Pferd reden sollte?
Nun zu den Einteilungen der Zeichen. Eco ist nur nebenberuflich Bestsellerautor und er vermittelt in seinem Roman eine Einführung in die Semiotik, die Lehre von den Zeichen. Eco veranschaulicht die unterschiedlichen Zusammenhänge, in denen Zeichen auftreten können, sei es als natürliche Zeichen, wie geknickte Zweige als Hinweis auf die Größe eines Pferdes, oder als künstliche Zeichen, die von Menschen geschaffen werden, zum Beispiel um eine bestimmte Idee zum Ausdruck zu bringen, wie beispielsweise der Name eines Pferdes, der sein edles Wesen anzeigen soll. In dem Buch Zeichen, Einführung in einen Begriff und seine Geschichte schlägt Eco eine differenzierte Einteilung der Zeichen vor, deren Systematik auch für die psychologische Diagnostik wichtig ist. Welche Beziehung steht nun zwischen einem Zeichen und dem von ihm Bezeichneten? Die Informationstheorie liefert eine einfache Antwort. Das Zeichen, das Signal, ist durch die Kodierung der Information zugeordnet, durch die sie vermittelt werden soll. Die Kodierung ist eine Art Gebrauchsanweisung, wie man vom Zeichen zum Bezeichneten gelangt. Nachrichtentechnisch betrachtet haben wir es auch in der menschlichen Kommunikation von der Kodierung über den Sprecher und über Übertragungskanal zum Hörer bis zur Dekodierung mit einer Informationsübertragung zu tun. Sprachliche Kommunikation ist jedoch ungleich komplizierter. Besonderheiten bestehen unter anderem in ihrer Einbettung in die Redesituation, in der Abhängigkeit von sozialen Normen und der Tatsache, dass sich die Kodierungs- und Dekodierungsregeln bei Sprecher und Hörerinnen immer nur teilweise überlappen. Durch diese Situations- und Personenabhängigkeit ist sprachliche Verständigung grundsätzlich kontextabhängig. Nun, im nächsten Punkt geht es um die Semiose, um den Zusammenhang zwischen Zeichen und Bedeutung. Der Zusammenhang zwischen Zeichen und Bedeutung, das Thema der Semantik, ist für Semiotik, Linguistik und Psychologie gleichermaßen zentral. Wodurch wird ein beliebiger physischer Sachverhalt, zum Beispiel ein geknickter Zweig, zum Zeichen? Ecos Antwort: Ein physischer Sachverhalt, der Zeichenträger, wird dadurch zum Zeichen, dass er für jemanden, den Interpreten, für etwas anderes, das Bezeichnete, steht. Schauen wir uns den Vorgang des Bezeichnens genauer an. Schon die Auswahl und Wahrnehmung eines physischen Vorgangs als bedeutsam für etwas vollziehen sich auf dem Hintergrund von Erfahrungswissen des Interpreten über die Lebenswelt. Die Interpretation des Zeichens als etwas anderes ist ein kreativer Akt der Sinnfindung, für den der Zusammenhang des Zeichens und das Erfahrungswissen des Interpreten bedeutsam sind. Jede Interpretation ist allerdings immer nur vorläufig. Neue Gesichtspunkte können ihre Revision erforderlich machen. Der Vorgang der potenziell nie endenden Interpretation wird als hermeneutischer Zirkel bezeichnet. Hinter der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Zeichen und Bezeichnetem verbirgt sich ein erkenntnistheoretisches Problem. Die Auffassung des naiven Realismus, wonach die Zeichen den Gegenständen entsprechen, die sie bezeichnen, ist schon deshalb unhaltbar, weil es viele Zeichen gibt, zu denen keinerlei Gegenstand existiert. Als Beispiel wollen wir nach der Bedeutung des Wortes Pferd fragen, der gesprochenen Lautfolge oder der geschriebenen Buchstabenfolge Pferd. Ist ein bestimmtes Pferd gemeint, zum Beispiel Brünnelü? Sind alle Pferde eingeschlossen? Wie steht es mit Fotos oder steinzeitlichen Strichzeichnungen? Und Pegasus, das geflügelte Pferd aus der antiken Sage, ist das Auto das Pferd des technischen Zeitalters? Das semiotische Dreieck veranschaulicht die komplexe Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem. Das Zeichen Pferd steht nicht einfach für einen Gegenstand oder Referenten, das heißt für ein bestimmtes Pferd, zum Beispiel für Brunelü. Das sagenhafte Pferd Pegasus hat beispielsweise nie als Gegenstand existiert. Vielmehr ordnet das Zeichen Pferd den Begriff der Pferdhaftigkeit einer offenen Klasse unterschiedlicher Referenten zu, lebenden, toten, gezeichneten, fotografierten, fantasierten Pferden, ja sogar Menschen, der Mann, den sie Pferd nannten. Während Zeichen und Referent im semiotischen Dreieck offenbar eindeutig definiert sind, ist die Definition des Begriffs bis heute in der Philosophie und Psychologie umstritten. Nach Auffassung des Behaviorismus entspricht er einer Tendenz, auf eine Klasse von Gegenständen mit dem ihnen zugeordneten Zeichen zu reagieren. Ein Exemplar der Klasse Pferd löst das Zeichen Pferd aus. Nach Auffassung des Mentalismus ist er eine nicht beobachtbare Vorstellung oder Idee, das ideale Pferd, im Bewusstsein der Menschen. Umberto Eco verwirft beide Auffassungen. Für ihn ist der Begriff Pferd selbst wieder ein Zeichen. Dieses Zeichen hat die Eigenschaft, sowohl das Zeichen Pferd als auch beliebige Referenten, die ebenfalls Pferd genannt werden können, zu interpretieren. Der Begriff wird deshalb auch Interpretant genannt. Ein Interpretant eines Zeichens hat die Eigenschaft, das erste Zeichen in eine andere Ausdruckssubstanz zu übersetzen. So kann als Interpretant des sprachlichen Zeichens Pferd das Bild eines Pferdes dienen, umgekehrt kann für ein Bild, etwa in einer Kunstausstellung, das Wort Pferd als Interpretant fungieren. Ob der Interpretant als Vorstellung im Kopf oder als kommunikatives Zeichen realisiert ist, spielt für den Vorgang des Bezeichnens keine grundsätzliche Rolle. Jeder Interpretant interpretiert ein Zeichen und lässt sich seinerseits durch ein anderes Zeichen interpretieren. Begriffe sind keine vorgegebenen Ideen, sondern sie sind verwoben mit anderen Begriffen, durch die sie in einem prinzipiell unendlichen Prozess interpretiert werden können. Die unendliche Semiose. Sie sind Knoten in einem Netz von Zeichen, die sich gegenseitig definieren. Dieses Netz nennt Eco ein System von Zeichensystemen, seine Definition von Kultur. Eine solche Auffassung von Kultur wird auch von dem Ethnologen Clifford Geertz geteilt, in dessen Buch Dichte Beschreibungen es heißt: Ich vertrete eine semiotische Auffassung von Kultur. Kultur ist ein System gemeinsamer Symbole, mit deren Hilfe der Einzelne seine Erfahrungen, Form und Bedeutung geben kann. Sie ist ein öffentlicher gesellschaftlicher Diskurs, der im Hof, auf dem Markt und auf dem städtischen Platz anzutreffen ist. In den beobachtbaren sozialen Handlungen der Menschen artikulieren sich kulturelle Formen. Sie geben somit nicht nur über sich selbst Aufschluss, sondern weisen auf grundlegendere kulturelle Bedeutungen hin. Durch ihre dichte Beschreibung eröffnen sie eine Möglichkeit des Verstehens von Kultur. Im Gegensatz zu dünner Beschreibung, die sich auf das Sammeln von Daten beschränkt, heißt dichte Beschreibung die komplexen, oft übereinander gelagerten und ineinander verwobenen Vorstellungsstrukturen herauszuarbeiten und dadurch einen Zugang zur Gedankenwelt der untersuchten Subjekte zu erschließen, so dass wir in einem weiteren Sinne des Wortes ein Gespräch mit ihnen führen können. So, und das war zunächst mal eine der letzten Sendungen von Gesagt, Gedacht. Diese Sendung und noch alle anderen Sendungen, die in dieser Sendereihe gelaufen sind und laufen werden, könnt ihr euch auch aus dem Internet runterladen unter http://innovation.philo.at. We'll be right back.
Spinner.